Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Das Bauhaus-Jubiläum schlägt auf dem Buchmarkt schöne, interessante Wellen und wir wollen uns heute Bücher zum Thema für Kinder anschauen. 100 Jahre Bauhaus, das ist eines der großen kulturellen Themen in diesem Jahr. Viele Publikationen zu der so einflussreichen Baukunstbewegung sind jetzt erschienen. Das aber auch Kinder beim Bauhaus nicht nur an den Baumarkt denken und an den Slogan, wenn es gut werden muss. Dafür sorgt schon länger und jetzt erst recht Ingolf Kern. Mehrere Bauhausbücher für den Nachwuchs hat er schon geschrieben. Demnächst erscheint ein weiteres. Ingolf Kern ist bei uns. Willkommen. Guten Tag.
Guten Morgen.
Sie arbeiten hauptberuflich, Herr Kern, bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, leiten dort die Abteilung Medien und Kommunikation. Ich vermute, dass das eine sehr zeitintensive Tätigkeit ist. Wie schaffen Sie es denn, dann noch privat zum Schreibtisch zu streben, um das Bauhaus gerade Kindern nahe zu bringen?
Das stimmt, das ist eine sehr zeitintensive Tätigkeit. Ich habe vor meinem Job bei der Stiftung im Bauhaus Dessau gearbeitet, 5 Jahre lang, und habe eigentlich dieses Interesse fürs Bauhaus nie verloren. Man sagt ja, einmal Bauhäusler, immer Bauhäusler. Das war historisch schon so und so geht es mir auch. Ich tauche halt unglaublich gerne in diese Geschichte ein und versuche für Kinder das Bauhaus in Architektur, in Design zu erklären.
Es gibt schon 5 Bücher, Bauhaus-Kinderbücher von Ihnen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich meine, es drängt sich jetzt nicht unbedingt sofort auf, dass man sagt, man muss das Bauhaus Kindern nahebringen.
Also das Bauhaus hatte ja sehr viele Kinder. Also Kinder spielten am Bauhaus immer eine große Rolle. Man denke nur an die Kinderwiege von Peter Kehler. Das ist eine Ikone der Bauhausgeschichte. Man denke an Alma Siedorf-Buscher, die Spielzeug entworfen hat für Kinder, das Schiffbauspiel, aber auch im Haus am Horn. Marcel Breuer hat Kinderstühle entworfen. Es gibt diese Figuren von Lionel Feininger. Also Spielzeug spielte immer eine Rolle. Und ich habe in meiner Dessauer Zeit sehr viele Bauhaus-Kinder kennengelernt. Die Tochter von Hannes Meyer, die Tochter von Gunter Stölzel, der Sohn von Alma Siedorf-Buscher, und alle haben mir berichtet, wie toll das Leben am Bauhaus auch für Kinder war, wie faszinierend sie dort gespielt haben, wie fantasiereich das war. Wir sagen ja immer, das Bauhaus ist ein Kindergarten für Erwachsene gewesen, aber dieses Ausprobieren und die Fantasie anzuregen, das war eben für Kinder auch ein ganz großes Thema und die hatten dort eine gute Zeit. Das habe ich von allen erfahren und so ist es auch vielleicht auch entstanden zu sagen, wir geben diese Bauhausgeschichte einfach weiter an nachfolgende Generationen.
Die zentralen Helden sind Lotte und Max. Die erleben spannende Bauhausabenteuer in ihren Büchern, Herr Kern. Man meint die beiden ja irgendwie schon so zu kennen. Wie haben Sie die beiden gefunden, diese Perspektive einzunehmen?
Die gibt es wirklich. Das sind meine Patenkinder. Also ich habe jetzt selber Kinder. Die sind noch sehr klein, 3 Jahre alt, Zwillinge. Aber als ich mit den Büchern angefangen habe, suchte ich eben nach Kindern, an denen man das auch ein bisschen ausprobieren kann. Das sind meine Patenkinder. Die leben in Bad Homburg in einem Bauhaushaus. Also man sagt das so, weil es eben Flachdach ist und weiß. Und die führen durch die Geschichte, interessieren sich auch. Und ich habe bei meinem zweiten Buch, als es sehr viel um Materialität ging, den einen Schuhkarton hingestellt und habe gesagt, jetzt richtet euch einfach mal euer Zimmer ein. Wie soll das aussehen? Welche Farben, welche Möbel sollen da drin stehen? Wie wollt ihr eigentlich wohnen? Wie wollt ihr euch einrichten, wenn euch das nicht vorgegeben wird? Und das war sehr, sehr spannend. Mhm. Und sie sind halt mit den Büchern auch gewachsen und haben natürlich auch immer ihre Kommentare dazu gegeben.
Das war ganz wichtig. Das heißt, ich habe mich auch gefragt, interessiert das Kinder eigentlich? Also sozusagen so eine Bewegung oder so eine Kultur, so ein Monument auch. Aber bei ihren Kindern hat es schon funktioniert.
Also es ist generell so, dass Kinder ja sehr gerne bauen. Also ich habe das Buch geschrieben, wie kommt das U-Boot in den Garten? Da geht es ja sehr viel um Höhlen und aus welchen Materialien kann man Häuser bauen und so weiter. Und bei meinen eigenen Kindern, die eben jetzt noch sehr klein sind, merke ich das immer wieder, dass eben ein Tisch auch ein Boot sein kann oder ein Schrank, ein Kasperletheater. Und genau so ist es im Haus am Horn ja auch gewesen, dass man einfach mit bestimmten Dingen, die noch gar die Alltagsgegenstände sind, spielen kann und dass die unglaublich viel Fantasie anregen. Und das war bei Lotte und Max so und das bei meinen Kindern auch so.
Mit dem Bauhaus um die Welt heißt das neueste Buch, das in gut 2 Wochen erscheint, Ende Oktober. Da erzählen Kinder aus verschiedenen Ländern über ihre Großeltern, die beim Bauhaus waren und diese Idee dann in die Welt getragen haben. Inwiefern umspannt denn die Bauhaus-Idee die Welt?
Wir kennen ja, also die Migrationsgeschichte des Bauhauses ist ja so wichtig wie die Bauhausgeschichte selber. Wir kennen aber meistens nur die erfolgreichen Geschichten aus Amerika, Mies van der Rohe, Josef Albers, Gropius, die natürlich in Amerika große Stars geworden sind. Aber es gibt eben auch andere Geschichten, wie Marianne Brandt, die große Designerin, die in der DDR geblieben ist und die dann in den Formalismusstrudel geriet. Oder Friedel Dicker, auch eine Produzentin, Produzentin von Spielzeug, die im KZ Auschwitz gestorben ist und so weiter. Und ich habe versucht, den Kindern diese Exilgeschichte nahezubringen, dass es nicht einfach nur war, dass man einfach den Koffer packt und weggeht, sondern dass das Bauhaus vertrieben worden ist, dass man die Heimat verloren hat, dass man neu anfangen musste und so weiter. Aber dass gleichzeitig natürlich durch diese Migration das Bauhaus in die Welt getragen worden ist. Von Amerika über Russland, Japan, Mexiko, ja, wenn Sie an Annie Albers denken, das sind natürlich überall, da sind überall Spuren spürbar und das haben wir versucht, über Kinder aus den Ländern wieder zurückzuholen.
Wenn Sie jetzt schon die bedeutenden Frauengestalten genannt haben, davon erzählen auch Ihre Bücher, intensiv auch. Also das scheint Ihnen auch ein Thema zu sein. Man hat ja in der Diskussion ums Bauhaus auch immer ein bisschen von der Macho-Kultur gesprochen. Lange Zeit waren die Frauen eben unterrepräsentiert oder wurden untergebuttert, haben die Kritiker gesagt.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass es auch ein Teil der Geschichte ist, der Rezeptionsgeschichte des Bauhaus, dass solche Bücher heute überhaupt möglich sind. Also es geht mir gar nicht darum, mit den Kinderbüchern jetzt die Bauhausgeschichte heilig zu sprechen, sondern schon auch die Konflikte und die Irrtümer und die Sackgassen auch zu benennen, in denen das Bauhaus ja auch gesteckt hat. Und die Kinder müssen dann für sich selber entscheiden, finden sie das jetzt cool, finden sie es nicht cool, ist es gemütlich, ist es ihnen zu kalt, zu warm, ist dieser Bauhausstil oder diese Bauhausstile, muss man ja sagen, ist das für sie kompatibel oder für ihr Leben kompatibel oder nicht. Und das bleibt offen und das soll auch so sein, aber ich will einfach nur Architekturprinzipien, Designprinzipien, Kunstprinzipien vermitteln, die am Bauhaus eine Rolle gespielt haben.
Ihre Bücher sind auch immer wunderschöne Bilderbücher und Sie arbeiten mit Illustratorinnen zusammen. Das neue Buch ist jetzt wieder von Susanna Ilijin, wenn ich sie richtig hoffentlich ausspreche, illustriert. Kitty Kahane ist eine weitere Illustratorin. Wie entstehen solche Bücher? Wie geht da die Zusammenarbeit? Wie gehen da Bild und Text ineinander?
Das waren ja 5 oder 6 sehr unterschiedliche Sichtweisen, sehr unterschiedliche Stile. Bei Hanna Zeckau zum Beispiel, die das Buch gemacht hat, wo es um Materialität geht, ist es halt sehr genau. Sie hat vorher Brems Tierleben illustriert und so. Dann ist es wieder sehr frei, wie bei Kitty Kahane, die eine Art hat, diese Geschichte dann einfach auch nochmal weiterzutreiben und sozusagen nochmal einen ganz eigenen Stil da reinzubringen und so. Also die Zusammenarbeit war immer interessant und sehr, sehr, sehr schön. Passte auch zu den sehr unterschiedlichen Ansätzen der Bücher. Also das erste war ja ein Frage-Antwort-Buch, dann haben wir eine Zeitreise ins Jahr 27 gemacht, wir haben dann eben Materialität gemacht und jetzt eben so eine globale Geschichte. Und die meisten hatten darauf große Lust, also muss ja schon genau sein, auch in Architekturzeichnung und Wiedergabe und so. Aber das hat wunderbar funktioniert und alle hatten auf das Thema Lust.
In diesem Jahr wird das Bauhaus eben 100 Jahre alt. Wie erlebt denn so ein Kenner und Fachmann wie Sie dieses Bauhaus-Jubiläum? Überrascht Sie da noch etwas oder ist das jetzt auch wieder wirklich mal eine schöne Gelegenheit, endlich mal wieder wirklich diese ganze reiche Kultur wieder richtig zu entdecken?
Also was mir sehr gut gefällt an dem Bauhausjubiläum ist der kulturelle Grundsatz unseres Landes, dass Großes immer im Kleinen entstanden ist. Und dass es so viele kleinere Veranstaltungen in Selb gibt, im Porzellanwerk in Selb oder in Hessen oder in Schleswig-Holstein. Und dass die Länder alle versucht haben, auch ihre Bauhausspuren sichtbar zu machen und erlebbar zu machen. Das gefällt mir sehr gut, abgesehen von den großen Städten, also Weimar, Dessau, Berlin mit diesen Neubauten und den neuen Museen, ist es doch immer dann faszinierend, wenn man eben sagt, das Bauhaus war keine Lampe oder kein Sessel, sondern das Bauhaus war eine Idee. Und wenn diese Idee erlebbar wird, dann wird es spannend, finde ich.
Fehlt Ihnen auch was bei diesem Jubiläum?
Manchmal ist es mir ein bisschen zu glatt, muss ich sagen. Und da finde ich, könnte es mehr auch um den Streit gehen, den das Bauhaus ja produktiv gemacht hat. Ne? Also Albers und Kandinsky haben ja immer gesagt, wenn der eine Ja sagte, sagte ich Nein, das war das Bauhaus und umgekehrt. Und ich finde, dass man das natürlich auch in die Zeit setzen muss. Und einem, dem das sehr gut gelingt, ist Lars Kraume in dieser wunderbaren Fernsehserie Die neue Zeit, wo er einfach sagt, das Bauhaus ist nicht einfach gekommen, vom Himmel gefallen, sondern es ist natürlich eine Zeiterscheinung gewesen nach dem Ersten Weltkrieg. Und es hatte eben immer wieder auch mit Konflikten zu tun, mit Gegnerschaften. Und das einfach einzubetten und dass nicht plötzlich der Bubikopf da war und der kurze Rock, sondern dass das eben wirklich eine Auseinandersetzung war. Das gefällt mir gut. Und wenn das dann auch so populär dargestellt wird wie mit August Diehl und der Tochter von Ulrich Mühe, dann ist das einfach wunderbar.
Das Bauhaus für Kinder. Ingolf Kern erzählt diese Geschichten in seinen Büchern. Demnächst kommt das nächste heraus mit dem Bauhaus um die Welt. Alles Gute auch dafür, Herr Kern.
Vielen Dank.
Und schönen Dank für Ihren Besuch. Unsere Andrea Gerg aus der Lesart-Redaktion ist extra für uns zum Buchmesseschwerpunkt nach Norwegen gereist. Gestern ist sie mit Are Kalvo wandern gewesen und heute stellt sie uns Erlin Kagge vor. Einen richtig großen Star im Land. Mit Büchern über die Stille oder das Gehen hat er Bestseller gelandet. Erlin Kagge ist auch begeisterter Kunstsammler und in seinem Verlagshaus in Oslo, da hängen etliche Bilder aus seiner Sammlung. Dort hat Andrea Gerg ihn getroffen und ja, hat sich diese Bilder zeigen lassen.
And then it's the two drawings by Matthias Fallbacken.
Hier hängen zwei Arbeiten von Matthias Feldbacken. Er hat diese Trolle gezeichnet. Damit haben wir in Norwegen ja eine lange Tradition. Wenn man im Wald ist, kurz bevor es dunkel wird oder ganz früh am Morgen, dann kommt es einem oft so vor, als sähe man Trolle. Sie zu zeichnen, ist also eine Art kulturelles Erbe. Gleichzeitig haben Trolle durch das Internet noch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Die Bilder spielen also auf ganz traditionelle norwegische Kunst an und zugleich auf eines der größten Probleme unserer Zeit.
Kunst ist allgegenwärtig im Leben Erlin Kagges, diesem norwegischen Abenteurer, Autor und Verleger. Nicht nur in seinem Wohnhaus und in diversen Museen, auch in den Räumen seines Verlags, der im Zentrum Oslos zwischen Nationaltheater und Hafen residiert, finden sich an so gut wie jeder Wand Stücke aus seiner rund 800 Kunstwerke umfassenden Sammlung.
For me it has to be great art.
Es muss schon große Kunst sein, damit ich es mit in den Verlag nehme. Aber ich muss mir dann auch gut überlegen, wie wir die Werke am besten schützen. Wir haben hier ja auch Buchvorstellungen und die Norweger trinken gerne Wein, besonders wenn er umsonst ist. Und da braucht so ein Kunstwerk einen ordentlichen Rahmen und Glas, um sicher zu sein.
Über dem Kopierer hängt eine Fotografie des deutschen Bildhauers Michael Seilsdorfer, der sein Gesicht wie beim Kopieren gegen eine Glasplatte presst. Neben dem großen Konferenztisch hängt eine großformatige, farbenfrohe Fotografie des Norwegers Torbjørn Rotland. Es sei nicht sein Lieblingsbild, aber das, was für ihn am besten ins Büro passe, sagt der 56-jährige Kagge.
Hier stoßen gerade zwei Personen an, mit einem Rotwein und einem Weißweinglas, die aber im Moment des Anstoßens zerbrechen. Das ist sehr vielschichtig, ein großartiges Werk, das ich hier habe, weil es neugierig macht. Ich glaube nämlich, dass das Staunen einer der wichtigsten Antriebe im Leben ist.
Neugier und die Lust am Staunen haben Erlin Kagge ins ewige Eis und auf den Mount Everest getrieben, aber auch zum Studium der Philosophie, ins Verlagswesen und in den Kunstbetrieb. Egal, ob er in seinen Büchern über Stille, Gehen oder über Kunst nachdenkt, es geht ihm vor allem um die Verfeinerung der Wahrnehmung, die Schulung der Sinne und des Geistes.
I remember the first time I saw Installation piece by Richard Long.
Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal mit 13 eine Installation von Richard Long sah. Er hatte im Louisiana-Museum in Dänemark Steine im Kreis ausgelegt, solche Steine, wie es sie bei unserem Haus in Oslo gab. Damals fand ich das blöd. Aber nach einigen Jahren merkte ich, dass ich der Dumme war, während Richard Long ein fantastischer Künstler ist. Es geht einfach darum, seinen Geschmack zu bilden, in jeder Hinsicht. Also auch beim Essen, in der Literatur, Musik oder Kunst. Das müssen wir alle lernen. Es ist gewissermaßen der Sinn des Lebens, zu versuchen, unser Potenzial zu entwickeln, und zwar so schnell wie möglich.
Erlin Kagges eigene Bücher sind feinsinnige Spaziergänge durch Ideenlandschaften, voller Anekdoten aus dem Kunstbetrieb und gerade nicht das, was etwa der Untertitel von Große Kunst für kleines Geld verspricht. Sie sind keine Anleitung. Der Norweger lässt einen einfach teilhaben an seinem Leben, seinen Expeditionen und macht so Lust, selbst etwas zu ändern. Beim Spazieren vielleicht mal den unbequemen Weg einschlagen und ausprobieren. Oder die nächste Kunstbetrachtung nicht gleich mit einem Blick ins Zentrum eines Bildes zu beginnen, sondern es sich von den Rändern aus zu erschließen. Denn Kunst, so Erling Kagge, ist vor allem dann reizvoll, wenn man sie nicht auf Anhieb versteht oder schön findet.
Man kann natürlich immer versuchen, Kunst zu erklären. Aber ich bewundere Kunst, bei der das gar nicht möglich ist. Also, wenn ich mir das hier ansehe, kann ich einiges dazu sagen, aber es bleiben Fragen offen. Wir leben doch in einer Welt, in der alles erklärt und rationalisiert werden soll. Und das ist etwas, was ich an Kunst mag. Sie gibt keine einfachen Antworten.
Erling Kagge, der norwegische Bestsellerautor, ein Porträt von Andrea Gerg. Und das Buch von Erling Kagge, Große Kunst für kleines Geld, ist jetzt auf Deutsch im Insel-Surkamp Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Jetzt mit einem weiteren ganz besonderen Bilderbuch über einen der bedeutendsten Maler der Menschheit, Rembrandt. Zum diesjährigen 350. Geburtstag hat das Rijksmuseum Amsterdam den niederländischen Zeichner Tüpex beauftragt, die Biografie von Rembrandt zu zeichnen. Das Ergebnis liegt jetzt vor als opulente Graphic Novel. Klar haben wir den Band unserer Kunstexpertin Eva Hepper in die Hand gedrückt, sie ist im Studio. Der britische Guardian, Frau Hepper, der hat schon so geschwärmt, Rembrandt hätte die Zeichenkunst dieses Buches und seinen Witz bewundert. Glauben Sie das auch?
Nein, das glaube ich nicht. Das liegt aber daran, dass man Rembrandt ja nachsagt, dass er kein ganz einfacher Zeitgenosse gewesen sein soll. Und er war, so wird er auch hier dargestellt, relativ schroff. Er galt als eitel und arrogant. Es gab viel Streit in seinem Leben. Und ich glaube, mit der Bewunderung anderer ist er sehr sparsam umgegangen. Aber was den Witz angeht, den hat das Buch hier auf jeden Fall. Es gibt ziemlich zu Anfang eine Szene, da schleicht Rembrandt regelrecht durch die Gassen von Amsterdam und versteckt sich immer so und hat Angst, dass er diesen schrecklichen Mitgliedern dieser Schützengilde begegnet. Denn natürlich ist er mit diesem berühmten Bild beauftragt. Das ist die Nachtwache und er kriegt es nicht fertig und versteckt sich immer, weil er den Auftraggebern halt nicht begegnen will. Und also Witz hat das Buch tatsächlich. Aber ob er das wiederum lustig gefunden hätte, das weiß ich nicht.
Jetzt haben Sie schon ein bisschen das Temperament von Herrn Rembrandt skizziert. Eva Hepper, was für ein Rembrandt-Bild malt uns denn Tüpex?
Ja, wenn Sie das Buch aufschlagen, dann sehen Sie zunächst eine Doppelseite vor sich und darauf sind viele kleine Zeichnungen zu sehen, wie so Vignetten aneinandergereiht und über und untereinander. Das sind Häfen, Kutschen, Häuser, auch kleine Figuren. Und diese Szenen sind verbunden mit dick geschriebenen Namen. Da steht dann Jan, Saskia, Hendrike, Cornelia. Aha, und dann versteht man schon so ein bisschen, okay, Jan, das ist der Malerkollege, mit dem Rembrandt seine erste Werkstatt in Leiden eröffnet hatte, 1625. Saskia die Ehefrau, Cornelia die Tochter. Und so wird Rembrandt tatsächlich sein Leben eigentlich durch das Sein mit seinen Nächsten erzählt. Und wir sehen den Künstler und den Menschen dadurch. Und Tüpex bekommt daher den Maler in den Blick, der eben mit der Nachtwache kämpft. Und er bekommt genauso den Mann in den Blick, der ein liebevoller Gatte ist, der sich um seine Tochter sorgt, der sein Geld verprasst, der eigentlich sehr abhängig ist auch von seinen Frauen, weil die das Finanzielle immer geregelt haben. Und damit kommt ein ziemlich komplettes Bild tatsächlich zustande.
Meine Biografien von großen historischen Gestalten sind ja immer von Experten heiß umkämpft, ja, was stimmt denn, was nicht, was ist Interpretation, was ist Fehleinschätzung, hält sich Tüpex denn da gewissermaßen raus, kann er einfach so diese Lebensgeschichte zeichnen?
Er macht das tatsächlich, er hält sich raus. Ich glaube, weil er in dieses Wespennest nicht reinstechen wollte und das bedeutet, dass er sich eine sehr große Freiheit herausnimmt und tatsächlich auch Kapitel erfindet. Also das ganze zweite Kapitel zum Beispiel, das dreht sich hier um einen historischen Mordfall aus dem Jahr 1664. Und Rembrandt hat dazu zwei Zeichnungen gemacht. Dieses Mädchen kennengelernt hat er aber wahrscheinlich nie. Das wird ihm hier aber so eine Geschichte angedichtet. Und wenn man sich dann so ein bisschen auskennt, dann merkt man, es gibt ein Buch, Der Maler und das Mädchen von Marie de Moor. Und die hat darüber eine Geschichte erfunden. Und dieses zweite Kapitel, das illustriert quasi eigentlich eher diese fiktive Geschichte als das tatsächliche Leben von Rembrandt. Das nimmt er sich einfach so heraus, dass er da mal so eine eigene Erfindung dazwischen haut. Andere Kapitel sind wieder ganz getreu, aber sie werden am Anfang gewarnt, dass das eine Mischung aus Fiktion oder großer freiheitlicher Interpretation und tatsächlich belegten Fakten ist.
Was für ein Text entwirft er da? Wie ist das erzählt?
Das macht er spannend, weil Teile dieser Geschichte in langen Bildstrecken ganz ohne Text erzählt werden. Da sieht man auch die Virtuosität dieses Zeichners, der schwarz-weiße Bleistiftzeichnungen macht, genauso wie so knallbunte, fast Comic-Panoramen. und dann gibt es ganz klassisch wie im Comic auch Sprechblasen und dann wird die Geschichte quasi über Dialoge erzählt. Sehr schön ist das, wenn Rembrandt mit seinem Kollegen Jan im Atelier steht und die beiden darum ringen, wie man jetzt was am besten ausdrückt. Da kriegt man dann als Leser schon mit, so worum es Rembrandt eigentlich ging, warum er letzten Endes der größere Maler war als der damals auch angesehene Jan Lievens. Und ja, man sieht auch, dass Rembrandt einer ist, der eigentlich immer arbeiten wollte.
Nun ist dieses Buch ein Auftragswerk, Eva Hepper. Also es wird wahrscheinlich demnächst auch opulent im Rijksmuseum Amsterdam dann stehen. Werden denn die Rembrandt-Kenner etwas naserümpfend daran vorbeischreiten? Ich meine, ich muss zugeben, dass ich von seinem Leben keinen blassen Schimmer habe. Vielleicht wäre das gerade so ein Buch für so einen wie mich das perfekte Buch?
Das wäre für Sie insofern perfekt, wenn Sie Lust haben, in diese ganze Zeit einzuspringen. Also das goldene Zeitalter, das 17. Jahrhundert in Holland. Das wird hier ganz wunderbar illustriert, eben auch gerade durch so Randgeschichten, die parallel passierten. Wenn Sie sich im Leben Rembrandts gar nicht auskennen, müssen Sie nebenan ein bisschen googeln. Und mir hat das aber großen Spaß gemacht. Ich kenne mich so ein bisschen aus, habe aber nicht alles verstanden, hatte auch das eine oder andere Rätsel. Und eigentlich ist es eher ein Mehrwert, wenn man sich dann so reinkniet und denkt, warum macht er das jetzt? Und sich dann selber so Bezüge erschließen kann. Das muss man aber selber machen.
Vielen Dank, Eva Hepper, über Rembrandt, die Graphic Novel von Typex, jetzt im Carlsen Verlag erschienen für 48 Euro. In den Nachrichten haben Sie schon auch von dieser richtigen literarischen Sensation gehört. Wir haben gestern Abend in unserem Programm schon ausführlich darüber berichtet. Es gibt etwas Neues von Marcel Proust. Morgen erscheinen bislang unbekannte Novellen in Frankreich vom Weltautor der verlorenen Zeit, gefunden im Nachlass eines Pariser Verlegers. Dort lagen sie ein halbes Jahrhundert. In unserer Sendung Fazit hat der Literaturwissenschaftler und Proust-Fachmann Jürgen Ritte diesen spektakulären Fund so eingeschätzt.
Wir erleben im Grunde genommen, wenn wir diese Novellen lesen, die langsame Geburt des Schriftstellers Proust, der dann Jahre später endlich zu seinem großen Roman ausholt. Aber die Themen, die dort vorkommen, schlägt er hier schon an. Also das wichtigste Thema, und das durch alle Novellen sich eigentlich zieht, ist das der Homosexualität. Das ist ja das entscheidende Thema oder eines der entscheidenden Themen in der Suche nach der verlorenen Zeit. Hier zieht es sich durch alle Novellen und auf eine sehr explizite Art und Weise, was bei Proust eigentlich doch eher unüblich war. Später wird es etwas üblicher und er tut es schon so, wie er es dann in der Suche nach der verlorenen Zeit tut. Er transponiert es. Also nicht der Erzähler selbst ist ein Homosexueller, sondern er beobachtet Homosexualität immer bei anderen. Und die eigene Homosexualität transponiert er in diese berühmte Liebesgeschichte mit Albertine. Und diese Art von Transpositionen in lesbische Liebesgeschichten beispielsweise, die finden wir jetzt hier auch schon.
Die Sensation, nicht nur in Frankreich, bislang unbekannte Texte von Marcel Proust kommen an die Öffentlichkeit. Wir sind natürlich auch schon bei der Lektüre. Mehr davon dann ganz bald.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Deutschstunde, das Buch von Siegfried Lenz, gehört zum Kanon der bundesdeutschen Nachkriegsliteratur. Ein Bestseller, übersetzt in 20 Sprachen und Schullektüre. Jetzt hat der Regisseur Christian Schwochow die Geschichte ins Kino gebracht.
Jens, Max, den hast du gleich zu lesen.
Der Maler Max Ludwig Nansen wird von den Nazis als entartet gebrandmarkt und darf nicht mehr malen. Ausgerechnet sein Jugendfreund, der Dorfpolizist Jens Ole Jepsen, soll das Verbot überwachen. Jepsens Sohn Sigi steht zwischen den Fronten.
Ich tue nur meine Pflicht.
Und wenn sie dir befehlen, mich umzubringen, dann tust du das auch.
Die Deutschstunde mit Tobias Moretti, Ulrich Nöten, Levi Eisenblätter und Johanna Wokalek. Jetzt im Kino. Eine noch weitgehend unbekannte Comic-Szene kann man jetzt in Berlin entdecken. Die Comics Connection zeigt Werke des aktuellen Independent-Comic in Südosteuropa, aus Serbien, Kroatien, Slowenien und auch aus Ungarn und Rumänien. Die Kuratorin Beate Wild hat in den Ländern ganz unterschiedliche Traditionen und Handschriften des Comicmachens entdeckt.
Wir haben auf der einen Seite ex-jugoslawische Comic-Szenen und wir haben auf der anderen Seite Rumänien und Ungarn, die aufgrund der politischen Gegebenheiten bis 89 einfach auch den Comic nicht so entwickeln konnten. Das ist in den ex-jugoslawischen Ländern anders gelaufen. Tito hat das zumindest nicht blockiert, wie das in den kommunistischen Ländern war. Dadurch sind eben auch Underground-Comics entstanden.
Die Ausstellung Comics Connections ist bis Ende März im Museum Europäischer Kulturen in Berlin zu sehen. Von Zeit zu Zeit laden Navid Kermani und Guy Helminger Schriftsteller in ihren literarischen Salon in Köln ein. Es wird reihum gelesen, aus eigenen und fremden Texten und über Literatur, Musik und das Leben geredet. Morgen ist eine Band zu Gast, in deren Songtexten jede Menge Poesie steckt. Die Kölner Band Erdmöbel.
Alles, was wir jemals stahlen, ging zurück verloren. Entzwei die Drachen tot, die Jungfrauen frei. Jeder Fehler, den ich je gemacht hab, wird neu aufgelegt. Bis ich verschwinde auf dem Weg.
Bam, bam, das Gesprächskonzert mit der Band Erdmöbel. Morgen am Mittwoch ab 20.30 Uhr im Stadtgarten in Köln.
Michel Lanfermann war das mit ihren Kulturtipps hier in der Lesart, wo wir jetzt den Blick, die Perspektive ändern und einen Seitenwechsel vollziehen. So haben wir eine neue Reihe hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur getauft. Wir fragen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, welche Bücher sie besonders geprägt hat, getroffen vielleicht auch. Bücher zur Stunde, Bücher, die einem andere Seiten eines Themas, eines Problems aufgezeigt haben. Heute beginnen wir mit der Schriftstellerin Emma Braslavsky.
Seitenwechsel, Seitenwechsel.
Ein Buch, das setzte sich richtig fest in meinem Kopf, das ist Robert Havemann. Das Interessante ist, er war Regimekritiker für beide Systeme. Und er hat ein Buch geschrieben, 1980 ist das in Westdeutschland erschienen. Das heißt Morgen, die Industriegesellschaft am Scheideweg. Das hat Pieper herausgebracht. Was ich so unglaublich finde an dem Buch ist, dass er eben dort beide Systeme, sowohl den sogenannten Realsozialismus als auch den Kapitalismus kritisiert. Also das ist ja meistens das, was keiner macht. Die meisten haben entweder eine Kapitalismuskritik oder eben sind gegen dieses DDR-Regime oder sonst was. Und er hat eine ganz interessante Verbindung, nämlich zur Ökologie. Er hat damals schon gesagt, dass keine der beiden Systeme, so wie sie jetzt existieren, weder eine humanere Gesellschaft bauen können, also sich wirklich mit humanerem Antlitz, noch in der Lage sind, die ökologische Krise abzuwenden. Das ist natürlich so dermaßen brisant gerade, finde ich. Einerseits im Hinblick auf 30 Jahre Mauerfall, andererseits auch im Hinblick auf die Rechnung, die wir gerade vor uns haben, nämlich die ökologische Rechnung. Das Buch hat mir buchstäblich die Augen geöffnet dafür, dass wir eigentlich auch heute die Bundesrepublik nochmal scheitern muss, damit wir einen kompletten Neuanfang haben und auch die alten Bundesländer zu neuen Bundesländern werden. Das wäre natürlich ein gewagtes Experiment, aber mutig im Zuge wirklich auch die Mauern in unseren Köpfen zu Fall zu bringen. Und deshalb finde ich dieses Buch einfach visionär für 1980 hinsichtlich auch der ökologischen Krise und hinsichtlich eigentlich unserer beiden verfallenden Systeme.
Seitenwechsel, unsere Reihe in der Lesart, an der Sie sich aber auch beteiligen können, beteiligen sollen. Und zwar würden wir Sie gerne nächste Woche zur Frankfurter Buchmesse einladen. Kommen Sie zu uns in die Sendung, nämlich mit Ihrem Seitenwechsel. Also mit einem Buch, das Ihnen die Augen besonders geöffnet hat in letzter Zeit oder schon früher. Welche Literatur hat Sie dazu gebracht, eine andere Perspektive einzunehmen? Was wäre Ihr Buch der Stunde? Bewerben Sie sich. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an lesart@deutschlandradio.de mit Ihrer Telefonnummer. Wir melden uns dann und dann können wir uns in Frankfurt sehen. Nächste Woche auf der Messe. lesart@deutschlandradio.de. Das ist die Adresse für Ihren Seitenwechsel hier im Deutschlandfunk Kultur. Seit einer Woche demonstrieren im Irak immer mehr Menschen gegen Korruption und Misswirtschaft einer Regierung, die mit Waffengewalt antwortet. Über 90 Demonstranten sind ums Leben gekommen. Es gibt Tausende von Verletzten. Wir wollen zu diesen Protesten jetzt die Einschätzung von Najim Wali hören. Er stammt aus dem Irak. Als deutscher Schriftsteller und Journalist hat er in vielen Büchern und Artikeln uns immer wieder die Situation in seiner Heimat nahegebracht. Najim Wali ist im Studio. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie, Herr Schulz.
Es ist ein Protest zumeist jugendlicher Demonstranten. Wie ist, Herr Wali, dieser öffentliche Unmut zu erklären? Hat diese plötzliche Welle Sie überrascht oder haben Sie so etwas erwartet?
Nein, mich hat das nicht überrascht. Auf einer Seite, ich war übrigens jetzt bis vor einem Monat, also ich bin am 11. September, bis 11. September in Bagdad gewesen und fast über 3 Wochen dort. Und das ist nicht das erste Mal, ich war auch zum zweiten Mal jetzt im Irak in diesem Jahr. Natürlich, man hört die Unzufriedenheit bei den Leuten etc. Es gibt eine Korruption, das ist nicht die erste Demo, die wir haben. Also jedes Jahr, fast im Sommer, haben wir so eine große Demo. Aber natürlich, diesmal ist die stärkste in den letzten Jahren. Und unerwartet war das im Oktober, weil man rechnet das immer im Sommer, die Demos, wegen Strom und so. Weil der Strom läuft nach 16 Jahren übrigens auch nicht in Ordnung. Auf einer Seite unerwartet, weil dieser Unmut ist bei den Menschen und bei den jungen Leuten. Aber in diesem Maß, in dieser Ausmaße hat vielen überrascht.
Nun heißt es ja von der Regierungsseite, hier wären Hintermänner am Werk. Das sei alles abgekartet. Hier ging es um ganz andere Interessen. Wie sehen Sie das?
Das ist immer so in den Diktaturländern oder arabischen Ländern, erstaunlicherweise, dass man auch in einem in Gänsefüßchen demokratischen Land wie in Irak das sagt, wo Wahlen stattfinden, jede 4 Jahre etc., Abgeordnete werden gewählt. Und das ist, Hintermänner würde immer geben. Das ist klar, jeder Mensch hat ein Interesse, auch hier im Westen, wenn eine Demonstration gibt, da gibt es auch Lobbyisten etc., haben Interesse daran. Aber die Demos haben mit Hintermännern nichts zu tun, das sind die Spontane bei den Jugends. Natürlich, wir sind umgeben von Saudi-Arabien und Iran und dann kommt USA, kommt die Krise im Golf und Russland auch und jeder versucht natürlich, diese Demo zu günstigen in seine Hände zu bekommen.
Warum reagiert die Regierung auf diese grausame, brutale und völlig überzogene Weise, wenn Sie sagen, dass diese Demonstrationen eigentlich schon Usus sind im Irak natürlich?
Ja, das ist klar. Das hat übrigens auch auf der anderen Seite hat auch das vielen überrascht, auch den Demonstranten, auch die Beobachter, woher kommt diese Gewalt? Da muss man hier bei der Regierung sagen, wer steckt dahinter? Wenn man von Hintermännern redet, dann die Hintermänner, die hinter diesem Gewalt stehen. Das Problem in der Regierung in Irak, weil das eine korrupte Regierung ist und in dieser Korruption, in dieser Beteiligung von Kuchen sind viele Kräfte beteiligt. Und da weiß man bis jetzt, also es gibt der Präsident von Irak, der Symbolpräsident ist, der Kurde ist, Barham Saleh, sagt, es sind keine Streitkräfte, das sind fremde Männer. Aber das legitimiert das nicht. Und der Ministerpräsident sagt, der Adel Mehdi, der Schiit, der sagt, wir werden das Untersuchungsausschüsse bilden und gucken, wer hat von den Streitkräften geschossen. Er hat gestern zugegeben, dass die Streitkräfte, die das gemacht hat. Aber wir vergessen nicht, das ist wichtig zu sagen, die Streitkräfte in Irak sind meistens von denen kommen von den Militias. Also die waren auch Militias-Gruppen, die gehörten zu Parteien, islamischen Parteien, die in dem Militär oder in Polizei eingegliedert worden sind.
Kündigt sich durch diese Proteste Ihrer Meinung nach wirklich ein Wechsel vielleicht auch an?
Nein, das wird nichts. Das ist das Problem. Irak, die Entscheidung liegt nicht in Bagdad. Irak hat keine souveräne Regierung. Also das ist nach außen, sieht so aus, Wahlen etc. Der Irak ist eingekesselt. Das weiß jeder. Also das ist eingekesselt von 3 Konfliktländern miteinander. Iran, Saudi-Arabien, Süden Saudi-Arabien, Osten Iran und Norden ist die Türkei. Also es ist kein Zufall, dass Demos in Irak stattfinden, die Truppen von Erdogan nach Nordsyrien. Krise im Golf. Gestern war Lavrov, Außenminister Russland in Bagdad. Das sind keine Zufälle. Also ich glaube, Pompeo telefoniert mit Adel Mehdi und sagt ihm seine Unterstützung übrigens zu. Also USA hat die Regierung unterstützt, hat nie gesagt, dass Leute gegen Demonstranten geschossen haben. Das ist ein surreales Bild an sich nach außen. Also da kann kein richtigen, klaren Durchblick. Ich glaube, Wechsel wird es nicht geben, weil viele interessiert, dass dieses System so bleibt. Aber Demonstrationen werden immer geben. Und diese Jungs haben nichts zu verlieren.
Der Schriftsteller Najim Wali über die Situation im Irak. Wir danken Ihnen dafür.
Danke sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.